Frau, habt ihr in Düstern lebt, aber von da auch ist das anders. Weil ihr mit der Herr verbunden bünd, bünd ihr in Lücht. Darum lebt nur auch als Menschen, die to dat Lücht hören. Dat Lücht ist füll von Gauts Gerechtigkeit und Wahrheit. So lautet der Wochenspruch für die neue Woche, die heute beginnt. Und mit dem begrüße ich euch und Sie sehr herzlich zu unserem Abendgottesdienst. Moin. Ja, wir feiern Sommerkirche, also 4 Wochen lang in nur einer Kirche Westoverledigens Gottesdienst. Mich würde mal interessieren, wer heute so da ist. Ist jemand heute gekommen aus der Kirchengemeinde Flachsmeer? Jawohl. Völln und Völlner Feen. Okay, Völlner Königsfeen. Auch das. Wo sind die Steenfelder Kirchenmitglieder? Habe ich ein paar gesehen. Wunderbar. Gibt es jemanden, der aus einer ganz anderen Gemeinde da ist? Jawohl. Ein bisschen regional verteilt. Super. Moin, dass ihr all da bin. Ich begrüße euch Sie zum Gottesdienst. Ja, der Wochenspruch, ich habe ihn gerade schon mal auf Platt vorgelesen. Auf Hochdeutsch heißt er, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, also in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Nun wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, was bedeutet das? Diese Worte sind von Paulus, einem Menschen, der ganz viel an der Bibel mitgeschrieben hat. Und er schreibt an eine christliche Gemeinde und er sagt, sinngemäß, früher seid ihr im Dunkeln gewesen, aber jetzt seid ihr mit Jesus Christus verbunden und nun seid ihr im Licht. Das heißt, mit Jesus Christus ist eine ganz entscheidende Änderung in euer Leben hineingekommen. Nicht, dass vorher alles schlecht und böse war oder so, aber das Entscheidende, was wir im Leben brauchen, hat gefehlt. Jesus Christus. Aber das ist Vergangenheit, schreibt er an diese Gemeinde. Und jetzt sind sie mit Jesus Christus verbunden und im Prinzip neue Menschen, kann man sagen. Ja, und nun heißt es hier, jetzt als Konsequenz wandelt auch im Licht. Also fragt danach, was Gottes Wille für euer Leben ist und richtet euch danach. Da sehen wir so eine Grundsache, die sich durch die ganze Bibel durchzieht. Gott hat immer zuerst ein Geschenk für mich, einen Zuspruch, den ich mir als Geschenk zusprechen lassen darf. Aber dann kommt auch ein Anspruch Gottes. Er hat auch was zu sagen in meinem Leben. Und die Bibel sagt genauso mit ebenso großer Deutlichkeit, jetzt, ja, geh los. Lebe mit deinem Gott. Lerne deinen Vater im Himmel kennen, lerne in seinen Wegen zu gehen. Darüber werden wir nachher in der Predigt noch einiges hören. Jetzt aber lasst uns zunächst miteinander singen. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen, genauer gesagt, die 3 Lieder, die auf den Liedblättern stehen. Und wir fangen an mit Bahnt einen Weg unserem Gott.
Gott, der uns erlöst aus der Not. König der Könige, er hat am Kreuz gesiegt durch seinen Tod. Bahnt einen Weg unserem Gott, der uns erwählt hat sein Volk. Mit ihm zu herrschen in Ewigkeit, öffnet die Herzen und macht euch bereit. Dein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dir sei Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Dein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dir sei Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Deine Herrlichkeit ist Seele singe wohl auf und singe schön, dem welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben hier preisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil, sich anvertrauet, der hat das schönste Teil, das höchste Gut erlesen, den höchsten Schatz geliebt, sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig. Viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre, gen Zion in sein Zelt, ist willig, dass ich mehre sein Lob. Jedoch, weil ich gehöre, gen Zion in sein Zelt, ist willig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. zum Vater führt. Dein Wort gibt uns Klarheit, trifft und überführt. Licht, das der Welt Dunkel erhält. So Jesus, guter Hirte, der die Schafe liebt, der auch das Verirrte nicht verloren gibt, voller Geduld flort unser Schuld. So bist nur du, Jesus, unser Leben stärker als der Tod. Du hast dich gegeben als das Himmelsbrot. Kostbarstes Gut, dein Leib und Blut, so bist nur du. Jesus, Herr der Herren in der Himmelswelt, der die Macht auf Erden fest in Händen hält, Autorität, die ewig steht, so bist nur du.
Wir hören die Lesung für den heutigen achten Sonntag nach Trinitatis aus Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Wer kann, darf gerne dazu aufstehen. In einer Vision empfing Jesaja, der Sohn von Amos, diese Botschaft für Juda und Jerusalem. Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu: Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisungen geben. Dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkünden. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern und in vielen Nationen spricht er Recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen, niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Kommt, ihr Nachkommen von Jakob, wir wollen schon jetzt mit dem Herrn leben. Er ist unser Licht. Halleluja.
Halleluja, Halleluja.
wollen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen gern wieder Platz nehmen.
Wir singen gemeinsam das nächste Lied vor der Predigt. Wir haben allerdings umgeplant, spontan. Wir singen nicht die 444, sondern die 487. 487, Abendwart, bald kommt die Nacht. 487 und die ersten vier Strophen. Stellen Sie sich mal eine Kirchengemeinde vor, in der es im schlechtesten Sinne drunter und drüber geht. Da gibt es Spaltungen in verschiedene Parteien. Die einen sagten, ja, ich stehe hinter dem, und die anderen sagen, ich stehe hinter dem, und ja, ich halte es aber so, ich halte es aber so. Und da ist ständig so ein Gegeneinander. Es herrscht sexuelle Unmoral. Da schläft zum Beispiel einer mit der Freundin seines Vaters und irgendwie finden das alle unproblematisch. Da gibt es Christen, die zerfetzen sich gegenseitig vor Gericht. Da sind Menschen rücksichtslos, egoistisch und ohne Anstand. Zum Beispiel, wenn es in der Gemeinde gemeinsame Mahlzeiten gibt, da kommen dann die Ersten und essen alles weg und die anderen stehen dumm da oder sind sogar betrunken. Und überhaupt fehlt eins eigentlich überall, wo man hinguckt, nämlich die Liebe, das liebevolle Miteinander. Ungefähr so sind die Zustände in der Kirchengemeinde in Korinth. Das ist eine alte Stadt in Griechenland. Und an die christliche Gemeinde da ist der erste Korintherbrief aus der Bibel adressiert. Also ich muss sagen, wenn ich das so höre, in so einer Gemeinde wäre mir sehr, sehr unwohl. Irgendwie würde ich da denken, also irgendwie soll das doch unter Christen eigentlich ein bisschen anders zugehen. Und da sollte doch sowas wie ein christliches Miteinander herrschen, das man irgendwie auch spürt. Der Meinung ist offensichtlich auch der Paulus, der diesen Brief hier an die Gemeinde geschrieben hat. Und ich möchte uns gerne den Predigttext vorlesen, der von der Landeskirche für heute vorgeschlagen ist. Einerseits sehr unbequem, durchaus unangenehm, aber es steckt auch eine Menge wunderbarer Zuspruch und Ermutigung drin. Ich lese vor aus 1. Korinther 6. Paulus schreibt dieser Gemeinde hier: Wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten, die Ehe brechen, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber, werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Und das sind manche von euch gewesen, aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Ja, steckt einiges drin. Es geht erstmal los mit so einem Sündenkatalog, könnte man das nennen. Also einige Beispiele von Dingen, die eben vom Königreich Gottes ausschließen. Also Dinge, die die Gemeinschaft mit Gott unmöglich machen, sowohl in diesem Leben als auch im nächsten Leben in der Ewigkeit. Offenbar gibt es Dinge, die Gottes Willen verletzen und die mich in Zeit und Ewigkeit von ihm abschneiden, wenn ich ihnen in meinem Leben Raum gebe und sie dulde. Dann kommt aber so eine Wende und der Paulus schreibt hier diesen Christen: So waren einige von euch, das war die Realität im Leben einiger von euch, aber jetzt ist was Neues gekommen durch Jesus Christus. Da heißt es hier: Durch den Namen von Jesus, durch den Heiligen Geist seid ihr freigesprochen, ihr seid rein davon. Als Jesus am Kreuz starb, hat er stellvertretend für eure Sünden gerade gestanden mit seinem Leben, er hat sie aus Liebe auf sich genommen. Und viele in dieser Stadt Korinth hier, die haben das persönlich für sich angenommen und die sind jetzt die christliche Kirchengemeinde im Ort. Sie haben erlebt, dass Jesus in ihr Leben gekommen ist und der Heilige Geist Gottes in ihr Leben gekommen ist. Und dann heißt es hier, sie sind reingewaschen. Also Gott hat Sünde, hat Schuld aus ihrem Leben rausgenommen. Er hat sie geheiligt, steht dann hier. Also es ist eine Neuausrichtung gekommen. Sie gehören jetzt zu Gott. Und sie sind gerecht gesprochen, das heißt, Gott hat alle Anklagen gegen sie fallen lassen. Da ist nichts mehr, was zwischen ihnen und ihrem Vater im Himmel steht. Es ist bereinigt, es ist in Ordnung gekommen. Martin Luther hat das mal den fröhlichen Wechsel genannt. Er hat mal gesagt, wenn jemand Christ wird, wenn jemand beginnt an Jesus zu glauben, dann nimmt Jesus sozusagen mir meine Sünde, meine Unvollkommenheit, meine Schuld weg. Und er trägt sie ans Kreuz, wo er sie auslöscht. Und im Gegenzug kriege ich von ihm seine Vollkommenheit, seine Unversehrtheit und seine Reinheit, die mich wieder befähigt, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Der fröhliche Wechsel. Ja, mehr noch, wenn wir mal ans Ende von dem Predigttext hier gucken, wenn ich diese Gnade Gottes angenommen habe, die er mir durch Jesus anbietet, dann wohnt er in mir. Ich werde ein Tempel des Heiligen Geistes Gottes, heißt es hier. Er zieht also in meinen Körper ein, in meinen Geist, in meine Seele und er vereinigt sich mit mir. Und Gott kommt mir da so nahe, wie das nur irgendwie auch nur denkbar ist. Er schenkt mir die größte Intimität und Nähe zu sich. Und dann zuletzt, letzter Vers, denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Damit ist das Leben von Jesus gemeint, das er hingegeben hat aus Liebe, um uns von allem loszulösen, was uns von Gott abtrennt. Ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden, also macht Gott mit eurem Körper Ehre. Soll heißen, wenn ich Jesus vertraue, wenn ich ihm folge, bin ich von ihm erworben, bin von ihm adoptiert, kann man sagen. Angenommen, ich gehöre jetzt zu ihm. Und das soll sich auch in meinem Leben bemerkbar machen. Ich soll lernen und ich darf lernen, zu denken wie Jesus, zu fühlen wie Jesus, zu reden wie Jesus, zu handeln wie Jesus, zu lieben, zu heilen und zu segnen wie Jesus. Ja, vorhin habe ich es schon mal angesprochen. Wir hören hier immer so diese Zweiseitigkeit, einerseits von Zuspruch Gottes und Anspruch Gottes. Zuerst kommt beim Glauben, den uns die Bibel vorstellt, da kommt immer an erster Stelle, ich bin von Gott beschenkt. Ich bin von ihm unverdient, ohne dass ich was dafür tun könnte, von ihm eingeladen und angenommen, weil er mich liebt. Nur aber als Antwort darauf bin ich auch aufgerufen, ihm zu folgen und aktiv nach seinem Willen zu leben. Ich habe so den Eindruck, manchmal haben wir gerade so in unserer lutherischen Tradition eine sehr heftige Schieflage und ein sehr einseitiges Bild von Gott. Wir reden richtigerweise ganz zentral von der Gnade Gottes, vom Segen Gottes, mit dem er uns begegnen will. Aber das ist eben nur eine Hälfte. Es ist einseitig, wenn das alles ist. Und das fängt bei unserem Taufverständnis an. Manche würden so weit gehen, ja, wenn man sagt, zu einer Taufe gehört auch mein persönliches Ja zu Gott, meine Bekehrung, das wäre ja Leistungsdenken. Es geht hin bis zu vielen Predigten, die ich in unseren Kirchen so höre, die nochmal richtigerweise von Gottes Gnade, von seiner Zuwendung zu uns sprechen, aber zu wenig davon, dass Glaube auch was mit Gehorsam gegenüber Gott zu tun hat. Auch damit, dass ich Gott zurückliebe, dass ich auch aktiv das anstrebe, ihn mit meinem Leben zu ehren. Unter anderem deswegen ist es gut, wenn man im ökumenischen Dialog ist, also im Dialog zwischen verschiedenen Kirchen oder auch manchmal Religionen. Wir können da nämlich, glaube ich, sehr viel von der katholischen Kirche und auch vom Judentum lernen. Da ist manchmal besser im Blick, dass Gott auch einen Weg mit uns geht, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin, sondern dass mein Leben heiliger wird durch ihn, reiner und freier und tiefer und dass es immer mehr Gottes Ausstrahlung bekommt, weil er mein Herz, weil er meinen Charakter formt. Ich bin jetzt nicht so der Experte, aber mein Eindruck ist, wenn man mal an jüdische Bibelauslegungen denkt, da kommt, glaube ich, keiner auf die Idee zu sagen, boah, das sind so viele Regeln und Gebote in der Bibel, das ist doch anstrengend und das ist doch irgendwie Leistung, die ich da erbringen muss. Nee, im Gegenteil. Im Judentum ist eigentlich so ganz klar zu sagen, wunderbar, Gott hat uns gezeigt, wie wir ein Leben führen können, was ihn ehrt und was ihm Freude macht. Er hat uns einen Weg aufgezeigt, den wir gehen können. Das ist super. Es gibt sogar ein eigenes Fest dafür im jüdischen Kalender, wo das genau Thema ist. Also Zuspruch Gottes und Anspruch Gottes. Die Menschen hier in dieser Kirchengemeinde in Korinth, die haben offensichtlich den Zuspruch Gottes gehört, dass er sie lieb hat, dass er sie einlädt, dass er sie mit Gnade beschenkt, aber das andere ausgeblendet, dass Gott auch einen Anspruch an uns hat und dass er auch uns ruft, ihm zu folgen. Und wir haben hier einen sehr drastischen Einblick gekriegt, worin das im schlimmsten Fall führen kann. Eine Gemeinde, die dazu tendiert, dass Sünde kein Thema mehr ist. Es kann ja auf eine schlechte Weise Thema sein, aber es kann auch auf eine gute, heilsame Weise Thema sein. Das kann dazu führen, dass eine Gemeinde das nicht mehr ernst nimmt, dass Gott Gott ist und wir auf ihn hören müssen. Und deswegen dieser Brief hier, den der Paulus an diese Gemeinde schreibt, weil er sagt, Leute, da müsst ihr eine Kursänderung vornehmen. Ich mache noch zwei Beobachtungen in diesem Text. Die eine Beobachtung ist, höre ich selber auch durchaus sehr ungern, aber es ist so, Sünde ist Sünde, egal wie harmlos sie erscheint. Wir haben eben diese Beispielliste hier gehört. Da steht einerseits sowas wie Ehebruch, wo vermute ich mal die meisten von uns sagen würden, okay, also einem Menschen untreu werden, den ich Treue versprochen habe, das ist schon ziemlich heftig. Das ist schon relativ hoch auf der Skala angesiedelt. Aber hier stehen auch eine ganze Menge Sachen drin, die, glaube ich, viele von uns nicht so schlimm finden. Zumindest nicht durchgehend. Hier ist von Habsüchtigen die Rede, Leute, die den Hals nicht voll genug kriegen können. Oder Lästerer, schlecht reden, Gerüchte und Lügen verbreiten. Dann Diebe, ja gut, im Laden mitgehen lassen, das würde ich jetzt nicht machen, aber so ein bisschen bei der Steuererklärung tricksen, was ist dabei? Oder Trinker, ja, mache ich ja nicht ständig, aber sich ab und zu die Kante geben, warum denn nicht? Oder sich so abschießen, dass man einen völligen Filmriss hat. Ja, ist doch normal, machen doch alle. Wenn ich höre, was hier so nebeneinander steht, was hier benannt ist, an Dingen, die vom Zusammensein mit Gott ausschließen, wenn sie zu einem Lebensstil werden, da merke ich, ich muss mich auch fragen, bin ich bereit, Gottes Urteil anzunehmen, Gottes Beurteilung über bestimmte Verhaltensweisen anzuerkennen? Bin ich bereit, auch darauf zu hören, dass er sagt, hier, es gibt Dinge, die sind schlecht für mich, auch wenn ich vielleicht kein Problem dabei sehe, auch wenn ich das vielleicht anders empfinde. Ist auch die Frage, ob ich da Gottes Wort gelten lasse. Die zweite Beobachtung, die ich mache, wenn ich mir diese Sündenliste hier so angucke, was so von Gottes Nähe aussperrt, wenn es zum Lebensstil wird, wenn es zur Gewohnheit wird, das klingt erstmal hart, das zu hören, aber ich glaube, sogar das ist letztlich ein Beweis für Gottes Liebe. Denn man muss es mal so umsehen, diese ganzen Sünden zu benennen, heißt ja, Gott lässt uns nicht im Unklaren, sondern er sagt klar und deutlich, was uns auch von ihm trennen kann und was von ihm wegführen wird. Die Bibel ist ja, kann man so sagen, so eine Art Landkarte, wo Gott uns zeigt, hier, das und das ist das Terrain und ich zeige dir einen guten Weg dadurch. Ich zeige dir, wo gefährliche Stellen sind. Ich zeige dir die Stellen, wo du einen großen Bogen drum machen sollst. Aber hier ist ein guter Weg, den kannst du gehen. Gott hätte ja auch theoretisch sagen können, er hält sich komplett raus und wenn wir dann eines Tages nach dem Tod vor ihm stehen, dann sagt er, hör mal, ich hab dich ja gern, aber du hast leider das und das und das und das und das alles falsch gemacht. Ja, kannst leider nicht zu mir kommen. Das macht er nicht, sondern er offenbart sich und er gibt uns die Möglichkeit, auch seinen Willen zu verstehen, er gibt uns die Möglichkeit zur Umkehr. Und die Haltung, mit der er das macht, ist immer die eines wundervollen Vaters, der jeden von uns als Kind lieb hat und der beseitigen möchte, was unsere Liebe stört und kaputt macht. Und deswegen, weil echte Liebe nun mal manchmal auch Klartext reden muss, deswegen kommen solche klaren Ansagen in der Bibel, dass ich weiß, was kann ich tun, dass ich meinen Vater im Himmel, meinen Gott ehren kann und ihm eine Freude mache und was sind schlechte Dinge, die mich von ihm wegführen und mich ihm nicht näher bringen. Ja, was fängt man nun an mit so einem sehr unbequemen, aber gleichzeitig auch tiefen Text? Ich möchte zum Schluss drei Perspektiven mal aufzeigen. Der erste ist ein Blick in die Vergangenheit. Schau, was Gott in dir getan hat. Der zweite ein Blick in die Gegenwart. Schau, was du durch Gott bist. Und das dritte, kurz, ein Blick in die Zukunft. Ehre Gott mit deinem Körper. Und ich glaube, da ist nicht nur der Körper gemeint, sondern mein ganzes Leben. Das erste, der Blick in die Vergangenheit. Schau, was Gott in dir getan hat. Ich lese nochmal die ersten Verse gerade vor. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, die Götzen anbeten, die Ehe brechen und so weiter, bis hin zu Diebe, Habsüchtige, Trinker, Lästerer, Räuber, werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Und das sind manche von euch gewesen, aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen. Seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden. Nicht, das werdet ihr mal sein oder strengt euch an, dass das so ist, ihr seid es, Punkt. Ich finde, man kann diesen Text ganz falsch hören, so als wollte der Paulus hier so richtig im Dreck wühlen und den Christen in Korinth nochmal so richtig aufs Brot schmieren, was sie alles falsch gemacht haben, so nach dem Motto, also was ihr früher hier so gemacht habt, das ist ja schon echt ganz schön unter aller Sau, aber naja, Gott ist mal nicht so. Auch für euch hat er noch ein bisschen Gnade übrig. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht die Richtung, in die das hier geht. Ich höre das hier nicht vorwurfsvoll und nicht entwürdigend, so nach dem Motto, weißt du noch, was du früher alles falsch gemacht hast? Sondern ich glaube, der Paulus sagt das eher deswegen, weil er sagen will, guck mal auf euer Leben zurück, seit ihr ein Leben mit Jesus begonnen habt. Was da alles anders geworden ist. Was habt ihr da an Aufblühen erlebt, an Befreiung, an Fortschritt auch? Bei mir persönlich ist es so, vor 16 Jahren war der Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, dass ich gerne mit Jesus Christus leben möchte. Und wenn ich mich mal so mit damals vergleiche, da fällt mir schon einiges ein, wo ich sage, also da waren noch manche Dinge Bestandteil meines Lebens, wo ich echt froh bin, dass es die heute nicht mehr sind. Da sind Dinge, die ich ja gerne nicht mehr tue, die gar keinen Reiz mehr für mich haben und wo ich froh sagen kann, das hat heute keine Macht mehr über mich. Das war mal. Dank Gott, dank Jesus Christus, dank seinem Geist. Sünde hat immer das an sich, dass sie entwürdigt, dass sie einem auch Scham bringt, dass sie einem auch die Selbstachtung nimmt und Jesus macht das Gegenteil. Er gibt einem die Würde zurück, er lässt einen wieder aufrecht gehen. Und wenn Sie ein Mensch sind, der zu Jesus Christus gehört, dann möchte ich Sie ermutigen, schauen Sie doch mal auf die Zeit zurück, seit Sie so die ersten Schritte im Glauben gemacht haben. Vielleicht war es sogar eine Bekehrung, die man relativ genau datieren kann, muss aber nicht. Jeder Mensch ist da auch verschieden, wie er zu Gott kommt. Wenn ich mal so auf die Jahre zurückgucke, was habe ich mit Jesus erlebt? Was hat er in meinem Leben seitdem Gutes verändert? Und ich bin sicher hundertprozentig, dass man da fündig wird. Und das kann man als Ermutigung festhalten. Und wie gesagt, nochmal, das Thema ist nicht, dass ich in meiner eigenen Vergangenheit im Dreck wühle, was in meinem Leben früher so war und das muss man dann alles nochmal aufwärmen, ist nicht das Thema. Sondern zu schauen, was ist Gott in seiner Liebe und in seiner Zuwendung für einen guten Weg mit mir gegangen. Das Zweite, Der Blick auf die Gegenwart. Schau, was du durch Gott, durch Jesus Christus bist. Ich lese nochmal Vers 19 vor aus diesem Text hier. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Das sagt Paulus ganz unmissverständlich an diese christliche Gemeinde hier. Ihr seid, Punkt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Auch wenn in eurem Leben nicht alles perfekt ist, auch wenn ihr vielleicht an manchen Stellen noch einen weiten Weg zu gehen habt, bis euer Leben Gottes Heiligkeit widerspiegelt. Ja, mag sein, aber Gott entscheidet sich trotzdem, in euch zu wohnen, auch wenn ihr nicht perfekt seid, auch wenn es noch Baustellen gibt und auch wenn es vielleicht noch heftige Sünde in meinem Leben gibt. Durch Jesus Christus hat er die Vergebung angeboten und zugesprochen. Und die Menschen hier, die haben das in einem bewussten Schritt auch angenommen und nun, Fakt, sind sie eins mit Gott. Das heißt, er lebt in euch, er lebt mit euch in der größten Intimität und Nähe, die es überhaupt gibt. Und das ist eine Verheißung, die ich auch für mich heute annehmen darf. Wenn ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, dann ist Gott in mir. Er spricht es mir zu. Hier steht es schwarz auf weiß. Was für eine Ehre ist das? Gott sagt, ich will in dir wohnen. Und das ist keine Auszeichnung für die besonders Frommen, für die besonders Vorbildlichen oder sowas, so als Sahnehäubchen obendrauf, für die, die sich als Christen ganz besonders bewährt haben. Nein, Menschen wie du und ich. Jeder, der mit Jesus lebt. Egal aus was für einem Hintergrund, egal was, mit was für einer Geschichte. Das ist eine enorme Ehre, finde ich, die Gott einem da zuspricht. Es kann sein, dass ich mich selber überhaupt nicht so toll finde. Vielleicht finde ich mich nicht schön, vielleicht finde ich mich zu dick oder zu dünn oder man sieht mir vielleicht eine Krankheit, ein Gebrechen an mein Alter und ich empfinde das vielleicht als Last. Vielleicht habe ich was an mir, wo andere sagen würden, das ist nicht so, was sie normal finden. Vielleicht werde ich sogar gemobbt, weil ich aussehe, wie ich aussehe. Vielleicht denke ich auch manchmal schmerzvoll zurück, was habe ich mit diesem Körper, mit diesen Augen, diesem Mund, mit diesen Händen, was habe ich damit schon alles angerichtet? Was habe ich da Schlechtes mitgemacht? Für Gott ist das komplett egal. Sein Herz schlägt für mich, er hat mich ins Herz geschlossen. Und er sagt zu mir, ich wünsche mir, dass du mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit deiner Seele eine Wohnung für mich wirst. Ich will diese Nähe mit dir genießen. Ich möchte untrennbar mit dir verbunden sein und ich möchte dich von innen heraus verändern und segnen. Und in dieser Gemeinschaft mit Jesus gehöre ich zu ihm, dann bin ich ein lebendiger Tempel Gottes, der in mir lebt. Wenn ich also als Christ in den Spiegel schaue, dann brauche ich mich nicht langweilig finden oder unwichtig oder minderwertig oder was auch immer, sondern ich darf mich selber angucken und sagen, wow, ich bin alles für Gott. Er ist so begeistert von mir, dass er in mir sein möchte, dass er mit mir sein möchte. Es gibt keine größere Bestätigung und Ermutigung als das. Drittens, letzter kurzer Gedanke, der Blick in die Zukunft. Ehre Gott mit deinem Körper, / mit deinem Leben. Nochmal Vers 19, 20. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden, das Leben Jesu. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Christsein heißt nicht, ich bin irgendwann in ferner Vergangenheit mal getauft worden, nun zahle ich meine Kirchensteuer, ich komme ab und zu in die Kirche und damit soll es auch bitte gut sein, ansonsten soll Gott mich bitte in Ruhe lassen. Christsein ist etwas viel Wundervolleres. Das heißt, ich lebe in einer lebendigen Liebesbeziehung mit meinem Gott und es entfaltet so eine positive Kraft, dass es mein ganzes Leben verändert und es aufblühen lässt. Diese Liebesbeziehung, sie kommt zustande durch Jesus Christus. Er ist die menschgewordene Liebe Gottes. Und durch seinen Heiligen Geist, der mich adelt, kann man sagen, der mich ehrt, indem er meinen Körper, meine Seele als Wohnung nehmen will. Unsere Bestimmung ist, als Kinder Gottes zu leben, als seine Söhne, als seine Töchter, als Prinzen und Prinzessinnen in seinem Königreich. Und dazu gehört, dass ich auch lerne, nach seinem Willen zu leben, jeden Tag. Er geht mit mir diesen Weg, ganz in Geduld und ganz zielstrebig und liebevoll und zärtlich. Es geht nicht darum, dass ich mir das verdiene, dass er mich liebt. Überhaupt nicht das Thema. Aber die Denkrichtung ist, ich möchte Gott mit meinem ganzen Leben Danke sagen, dass er mich liebt und dass er mich angenommen hat als sein Kind. Amen. Wir singen das nächste Lied miteinander, die 389, ein reines Herz, Herr, schaff in mir. 389 und dann Strophe 1 und 2 und 4 und 5, wie es auch angeschlagen ist.
Während der nun folgenden Abkündigung dürfen Sie gerne schon das letzte angetafelte Lied aufschlagen. Am 17.07. verstarb aus unserer Gemeinde Arthur Hoog. Das Datum der Trauerfeier ist zurzeit noch offen. Außerdem verstarb am 16.07. Henrika, genannt Rika Staude. Die Trauerfeier fand am Donnerstag, den 22.07. statt. Dabei ging es um einen Bibelvers aus 1. Johannes 3, Vers 8. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Anlässlich der Beerdigung wurde eine Kollekte für das Hospizhus in Leer gesammelt in Höhe von 178,78 Euro. Die Kollekte und der Klingelbeutel beim letzten Gottesdienst ergaben jeweils 25,96 Euro. Die Kollekte am Ausgang heute ist aus aktuellem Anlass zur Gänze für die Flutopfer in Westdeutschland gedacht. Darüber hinaus hat der Kirchenvorstand der Gemeinde Steenfelde beschlossen, 500 Euro für die Flutopfer zu spenden. Auch die Kirchengemeinde Völden hat durch Pastor Dirks inzwischen mitgeteilt, dass sie ebenfalls 500 Euro für die Flutopfer spendet. Jetzt noch einige Termine. Am kommenden Mittwoch, den 28.07., findet ab 14.45 Uhr die Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine auf dem Friedhof hier in Steenfelde statt. Heute ist ja der erste Gottesdienst im Rahmen der Sommerkirche. Das heißt, während 4 Wochen feiern alle lutherischen Gemeinden in Westoverledingen gemeinsam jeweils in einer Gemeinde Gottesdienst. Der nächste Gottesdienst ist am kommenden Sonntag um 10 Uhr in Völlner Feen, und zwar im Freien auf der Wiese vor dem Martin-Luther-Haus. Die Predigt hält dann Pastor Heino Dirks. Der nächste Gottesdienst hier in Steenfelde ist am 22. August mit Pastor Christoph Kosti.
Wir wollen gleich zum Ende des Gottesdienstes noch miteinander beten. Und vom Kirchenkreis kam eine Bitte, dass wir da noch ein Anliegen mit reinnehmen. Und zwar hat der Kirchenkreis Rauderfehn ja eine Partnerkirche in Indien. Da ist vor kürzerer Zeit der Bischof gestorben. Und da muss jetzt ein neuer Kirchenleiter gefunden werden. Die Partnerkirche steht vor riesigen Herausforderungen. Einer davon ist, dass ein gigantischer Staudamm da gebaut wird. Und da müssen, ich weiß nicht, wie viele Leute umgesiedelt werden, auch auf diesem Gemeindegebiet. Corona ist nach wie vor ein Riesenproblem und Indien rangiert zurzeit leider auch unter einem der Länder, wo am meisten auf der Welt Christen verfolgt werden, einfach deswegen, weil sie an Jesus glauben. Ja, mitten in dieser schwierigen Zeit sind wir darum gebeten, dass wir mit dafür beten, dass da bald ein neuer Bischof gefunden wird. Ja, so lasst uns jetzt miteinander beten und sofern es möglich ist, bitte ich, dass wir dazu gemeinsam aufstehen. Vater im Himmel, wir haben vorhin dein Wort gehört aus der Bibel und da war vieles drin, Herr, was uns sehr ermutigt, aber es war auch einiges dabei, was sehr unangenehm ist und was sehr schwierig auch für uns zu hören ist. Vater, es ist eine Ehre und es ist eine Freude, dass du, der Herr des ganzen Alls, der Schöpfer von allem, was existiert, dass du, der eine, den keiner missen oder definieren kann, über dem keiner steht, dass deine größte Sehnsucht ist, mit uns in Beziehung zu treten. Und mehr noch, dass du sie wahrgemacht hast. Durch deinen Sohn Jesus Christus bist du uns ganz nahe gekommen. Und durch deinen Heiligen Geist willst du uns noch näher kommen. Du willst in uns wohnen. In uns als Gemeinde, aber auch in uns als Einzelnen. Und zu einem lebenden Haus Gottes machen. Ja, und zugleich rufst du uns aber auch, dass wir entsprechend leben sollen. Du sprichst uns deine Liebe zu und deine Schönheit, deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit, die soll in unserem Leben sichtbar werden. Und deswegen beten wir für uns und für deine ganze Kirche weltweit, Herr, dass du uns dafür immer wieder den Willen gibst und auch die Bereitschaft und die Kraft und die Leidenschaft. Wir bitten dich um Vergebung für Sünde. Wir bitten dich um Vergebung für Ungehorsam, dein Wort gegenüber. Und auch darum, dass du uns zeigst, wie wir so leben können, dass du in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Worten und Taten aufleuchtest. Und wir danken dir auch, dass wir wissen dürfen, Herr, wenn du so Klartext redest in der Bibel und auch so unangenehme Dinge ansprichst, Herr, dass wir es immer hören dürfen mit dem Ohr, dass du uns lieb hast, dass du uns eben nicht wegstoßen und ausgrenzen willst, sondern im Gegenteil uns einladen und zu dir ziehen möchtest. Herr, wir beten für die Flutopfer in NRW, in Rheinland-Pfalz, in anderen Bundesländern. Herr, du siehst diese furchtbaren Zerstörungen und man kann sich diese Bilder nur angucken und fassungslos daneben stehen. Herr, aber was wir tun können, ist, wir können dich für jeden einzelnen der betroffenen Menschen bitten. Alle Familien, die jemanden verloren haben, die Hab und Gut verloren haben, die jetzt vor dem Nichts stehen, die sich fragen, wie geht's weiter. Herr, du kannst auch ihnen beistehen. Du kannst auch ihnen mit deiner Liebe und mit deinem Segen begegnen und sie versorgen mit dem, was sie braucht. Und dafür bitten wir, Herr. Wir beten auch für unsere indische Partnerkirche. Herr, du siehst die enormen Herausforderungen, vor denen unsere Geschwister in Indien stehen. Und wir bitten dich, Herr, dass du jemanden in dieses Leitungsamt berufst, der ein Herz für dich hat und ja, der wirklich geeignet ist, auch deine Gemeinde dort durch diese Krise durchzuführen. Und wir bitten dich, dass einfach unsere Geschwister in Indien auch darauf vertrauen können, dass du sie auch da versorgen wirst und dass du einen guten Weg mit ihnen vorhast. Vater im Himmel, und wir beten auch für die Familie von Henrika Staude. Herr, danke, dass wir auch an den Tiefpunkten unseres Lebens, auch in der Trauer, auch in der Verzweiflung, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben, dass wir auch dann niemals abgeschnitten sind von deiner Liebe. Und wir bitten dich jetzt besonders für ihre Familie, dass sie das erlebt. Dass du keine philosophische Theorie bist, kein Gedankenkonstrukt, sondern dass du unser wunderbarer Vater im Himmel bist, bei dem wir ja, Geborgenheit finden, bei dem wir einen Halt finden, auch da, wo das menschlich irgendwie nicht machbar ist. Und bei dir ist ein Friede zu finden und ein Trost, der alles übersteigt, Herr, was wir in dieser Welt kennen. Und deswegen segnen wir Rika Staudes Familie und danken dir, dass du bei ihnen bist, dass du auch ihnen nahe bist. Und alles andere, Vater, was wir auf dem Herzen haben, das wollen wir dir mit den Worten des Vaterunsers sagen, das wir von deinem Sohn Jesus Christus bekommen haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir gleich das letzte Lied miteinander singen und dann auf das Orgelnachspiel hören, gehen wir jetzt unter dem Segen Gottes in diese neue Woche. Der Herr segne dich und hol sein Hand über dich. Der Herr sehe dich freundlich an und weis dich gnädig. Und der Herr laut sein Augen ob die Hollen und gäf dich sein Frei. Amen.